Podcast der Salzburger Landeskliniken.
Herzlich willkommen im Podcast der Salzburger Landeskliniken. Mein Name ist Christine Walch. Ich spreche heute mit der leitenden Diätologin der ernährungsmedizinischen Beratung am Uniklinikum Salzburg im LKH, Frau Monika Bröder, über Ernährung, über ihren gezielten Einsatz bei verschiedenen Erkrankungen und über ihre präventive Funktion, von der wir alle profitieren können. Welchen tatsächlichen Effekt haben etwa die Mittelmeerdiät mit viel Olivenöl oder Intervallfasten? Diese und andere spannende Fragen werden wir im Laufe des Gespräches anschneiden. Liebe Frau Bröder, danke, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Beginnen wir mit der Rolle der Ernährung im Krankenhaus. An welchen Abteilungen sind Sie besonders gefragt?
Also wir sind als Team der Diätologinnen im gesamten Haus tätig. Wir haben ein Team in der Kinderklinik, in der Kinder- und Jugendmedizin, und wir haben ein eigenes Team im Erwachsenenbereich. Das ist auch deshalb notwendig, weil es gerade in der Ernährung auch zunehmend zur Spezialisierung kommt, in der Ernährungsberatung, in der Ernährungstherapie. Wir führen eben, wie ich es jetzt schon erwähnt habe, Beratungen durch und Therapien. Der Unterschied ist, dass eine Therapie begleitende Maßnahme ist und vor allem auch für unsere stationären Patienten, dass wir sie während des Aufenthalts mit Ernährungsunterstützung begleiten. Wir machen auch Gruppenschulungen, zum Beispiel in der Diabetesberatung oder in der Beratung von übergewichtigen Personen. Und wir führen auch Ernährungsvisiten durch. Das bedeutet, wir gehen auf die Stationen im Haus und haben da dann ein Team bestehend aus Arzt, Ärztin, Pflegeperson und der Diätologin. Und dann besprechen wir auch die stationären Patienten oder Besonderheiten durch und haben somit die gesamte Station, also alle Patientinnen und Patienten der Station im Überblick und kümmern uns dann um die Ernährungsanliegen der Personen. Wir können leider keine Beratungen jetzt für Personen machen, die zum Beispiel vom Hausarzt zu uns überwiesen werden. Es ist wirklich bei uns in der Klinik den stationären und den ambulanten Patientinnen und Patienten vorbehalten. Aber wir verweisen natürlich dann gerne bei Anfragen auf Kolleginnen, die außerhalb der Klinik tätig sind.
Spielt die Ernährung im Rahmen einer Operation eine Rolle? Kann man sich als Patient da vorbereiten?
Ja, das ist eine gute Frage, weil es natürlich ein großes Thema bei uns im Haus ist. Wir haben eine große chirurgische Abteilung oder mehrere. Es ist ja nicht nur die Universitätsklinik für Chirurgie, Orthopädie und Traumatologie, sondern auch zum Beispiel die HNO-Abteilung, die Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Gynäkologie, wo große Operationen durchgeführt werden. Und da ist es zum Beispiel sehr wichtig, wenn man jetzt als Betroffener weiß, ich habe eine geplante größere Operation, vor allem wenn es irgendwo im Verdauungstrakt ist, also vom Mund beginnend über Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse, Speiseröhre, das sind sehr große Operationen, da sollte man sich optimal vorbereiten, indem man schaut, dass man wirklich einen guten Ernährungszustand hat. Also ungünstig ist es immer, wenn man vorher Gewicht verliert. Da, also wenn Sie mich fragen, wie kann ich mich ideal vorbereiten, würde ich sagen, schauen Sie, dass Sie nicht abnehmen, dass Sie ausreichend ernährt sind und vor allem, dass man sich auch eiweißreich ernährt, dass die Eiweißdepots gut aufgefüllt sind, weil das ist dann im Anschluss wichtig auch für die Wundheilung. Am ungünstigsten ist es, wenn man vor so einer Operation in einem schlechten Ernährungszustand ist und schon relativ viel Gewicht verloren hat. Also da unterstützt man dann auch gern schon vor der Operation, zum Beispiel auch mit der Empfehlung, einmal zeitlang Zusatznahrungen zu nehmen bis zur Operation, dass man da gestärkt in die OP geht.
Das Hauptfeld liegt wahrscheinlich bei den internistischen Erkrankungen, Diabetes, Leber- und Nierenerkrankungen, Magen-Darm-Erkrankungen. Das sind vornehmlich die Patienten der Inneren Medizin 1. Wie kann hier die Ernährung unterstützen?
Also die Innere Medizin 1 ist tatsächlich eine Abteilung, eine Klinik bei uns im Haus, wo wir sehr, sehr viele Zuweisungen haben und sehr viele Patienten betreuen und Patientinnen, sei es jetzt stationär als auch ambulant. Die Innere Medizin hat ja große Ambulanzen, wie zum Beispiel die Diabetesambulanz. Wir haben eine Spezialambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, eine Nierenambulanz, eine Leberambulanz und da bekommen wir natürlich viele Zuweisungen für Beratungen. Zum Beispiel, wenn eine Zöliakie diagnostiziert wird, dass wir die Patientinnen und Patienten dann wirklich auch beraten, was jetzt, es ist doch eine lebenslange Diät, die hier erforderlich ist. Was
für dann, unsere Patienten Zöliakie ist?
Eine Zöliakie ist eine Unverträglichkeit eines bestimmten Eiweißes im Getreide, nämlich des Gluten. Und man muss dann alle glutenhältigen Nahrungsmittel wirklich strikt lebenslänglich vermeiden, weil es sonst einfach zu Entzündungsprozessen in der Darmschleimhaut kommt und die Darmschleimhaut sich auch rückbildet und Nährstoffe im Allgemeinen nicht mehr gut aufgenommen werden können. Das ist einmal der eine Aspekt. Und durch diese strenge glutenfreie Diät kann man es aber schaffen, dass der Darm wieder normal funktioniert, dass auch die Darmschleimhaut wieder gesundet und man kann dann ein ganz normales Leben führen. Und es ist aber sehr wichtig, das sehr strikt einzuhalten. Das ist wirklich eine der wenigen Diäten, die man sehr streng einhalten muss, wenn man an dieser Erkrankung leidet. Aber mit einer guten Unterstützung und Beratung kann man sehr vielseitig und abwechslungsreich trotzdem natürlich leben. Genau, das wäre so ein Krankheitsbild, wo wir von der inneren Medizin immer wieder Beratungen haben. Diabetes ist hier, sage ich einmal, ein ganz großer Teil, weil wir natürlich die Diabetesambulanz, die ist auch direkt bei uns im Stockwerk, neben unseren Büros. Da beraten und begleiten wir viele Personen, die einen Typ 1 Diabetes diagnostiziert bekommen, sprich ein wirklicher Insulinmangel durch den Untergang der Bauchspeicheldrüse oder auch Typ 2 Diabetiker, bei denen dieses Krankheitsbild ja hauptsächlich auf Basis des Übergewichts entsteht. Dieses Krankheitsbild betreuen wir natürlich auch in der Kinderklinik. Es gibt ja ganz viele kleine Kinder, die schon einen Typ 1 Diabetes bekommen. Und da unterstützen wir gemeinsam mit den Diabetesberatern, da arbeiten wir sehr eng zusammen, indem wir informieren, wie ist es jetzt mit den Kohlenhydraten, wie kann ich jetzt mit denen umgehen, was ist jetzt günstig für meine Blutzuckerwirkung, was ist ungünstig und vor allem der wichtigste Aspekt, wie kann ich trotzdem ein abwechslungsreiches und genussvolles Leben führen, das jetzt nicht dominiert ist von Verboten, sondern eher von Vielfalt und Möglichkeiten, wie man das einfach positiv alles handhaben kann mit der Ernährung.
Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sind wahrscheinlich auch ein Thema.
Das ist auch ein großes Thema bei uns. Da hat auch die innere Medizin eine Spezialambulanz für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wo wirklich auch viele Patienten, auch aus anderen Bundesländern zum Teil, zu uns kommen, um hier erstmals diagnostiziert zu werden, auch diese Erkrankung. Und viele kommen natürlich, gerade im Sinne des Suchens nach dem Krankheitsbild, in einer schlechten Ernährungssituation oder in einem schlechten Gesundheitszustand, werden dann auch manchmal stationär aufgenommen. Und häufig ist es dann ein akuter Schub. Diese Krankheit, chronische entzündliche Darmerkrankungen, da gehören dazu Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, die verläuft ja in Schüben. Und ein akuter Schub kann sein, dass man zum Beispiel essensmäßig einmal gar nicht gut die Sachen verträgt, weil man an Durchfällen leidet und an Schmerzen leidet. Und da ist natürlich ein wichtiger Part einmal, die Personen da abzufangen in dieser schwierigen Situation und gut in der Ernährung trotzdem zu unterstützen, in Phasen, wo man gerade nicht ausreichend essen kann. Da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Trinknahrungen oder auch einmal mit künstlicher Ernährung. Das kann da auch einmal sein, dass man vorübergehend vielleicht über den Blutweg unterstützende Ernährung braucht. Und mit der medizinischen Therapie, die dann diese Entzündung auch einbremst, begleiten wir dann weiter und beraten natürlich auch die Betroffenen, wenn sie erstmals bei uns sind, was sie jetzt ernährungsmäßig auch langfristig verändern können, machen können, um dieses Krankheitsgeschehen einfach positiv zu beeinflussen. Es braucht meistens auch mehrere Termine natürlich, das sind sehr viele Informationen. Aber das Gute ist, auch bei diesen Krankheitsbildern muss man keine strikte Diät einhalten. Also das gibt es für sich generell sehr selten, dass man wirklich eine strikte Diät einhalten muss. Es ist sehr individuell auch zu betrachten, wo stehen die Leute, wie geht es ihnen, wie ist die Verträglichkeit. Aber im Grunde ist auch hier die gute Nachricht, man kann alles essen, was man individuell gut verträgt. Also da gibt es Einschränkungen nur im Sinne dahingehend, dass es die Person vielleicht einfach nicht so gut verträgt. Ja, dann schaut man sich das gemeinsam an, das Lebensmittel, und berät einfach auch, wie ich den Darm jetzt zum Beispiel gut unterstützen kann durch Ernährung, dass man die Nahrungsvielfalt auch gut verträgt, weil da gibt es ja sehr gute Ansätze im Sinne auch von Darmmikrobiomstärken.
Spielen da Nahrungsmittelunverträglichkeiten auch eine Rolle?
Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Ist das ein eigenes Thema?
Ja, in diesem Zusammenhang spielen sie auch eine Rolle. Manches Mal, wenn der Darm oder die Darmschleimhaut durch die Entzündung einfach länger schon geschädigt wurde, kann es sein, dass man zum Beispiel vorübergehend einmal den Milchzucker nicht so gut verträgt oder auch den Fruchtzucker oder generell sogenannte Oligosaccharide. Das sind so längere Ketten von Kohlenhydraten, die zum Beispiel in gewissen blähenden Gemüsesorten drinnen sind oder auch in ballaststoffreichen Vollkornprodukten, dass man die einmal anfangs nicht so gut verträgt. Aber das wären genau die Lebensmittel, die man langfristig wieder braucht, um den Darm gesund zu erhalten. Und da begleiten wir dann auch, wenn es anfänglich im akuten Schub ist, wie man mit der Unverträglichkeit zu Beginn umgeht und wie man die Toleranz aber auch wieder fördert, dass der Darm einfach wieder gesundet. Und das Gute ist, meistens ist es vorübergehend. Ein bisschen anders ist die Situation, wenn man an einem Reizdarmsyndrom leidet. Das ist ja auch ein Krankheitsbild, das viele Menschen betrifft, und am Ende ist es die Diagnose, wenn man Gott sei Dank keine ernsthafte Erkrankung im Hintergrund findet, aber es ist trotzdem ein Krankheitsbild, das gezeichnet ist von einem sehr empfindlichen Nervensystem im Darm. Und man hat bestimmt schon gehört von der Darm-Hirn-Achse, also der Darm und die Interaktionen, die hormonellen im Darm stehen in enger Verbindung mit dem Gehirn, und wenn man ein erhöhtes Schmerzempfinden im Darm hat, kann es auch zu Einflüssen im Nervensystem, im Gehirn führen und umgekehrt. Also umgekehrter Weg wäre zum Beispiel jetzt die Depression, kann sich auch auf die Verträglichkeit von Nahrungsmitteln und auf den Darm auswirken. Und diese Darm-Hirn-Achse ist sehr wichtig, also unterstützen kann man das positiv einfach durch eine Ernährung, die Darmschleimhaut, die gesunden Darmzellen gut stärkt und unterstützt. Und da beraten wir eben die Betroffenen, wie sie das jetzt am besten in der Praxis dann handhaben können.
Was wären Lebensmittel, die zum Beispiel eine gute Darmgesundheit unterstützen? Wir kommen dann später noch zu den präventiven Aspekten. Ja.
Also so in der Kürze gesagt, unterstützt einmal die Darmgesundheit alles, was eine große Vielfalt hat in der Ernährung. Speziell jetzt pflanzliche Lebensmittel, denn man weiß heute, dass insbesondere eine gewisse Art von Ballaststoffen, nämlich sogenannte lösliche Ballaststoffe, ein irrsinniges, gutes Nährsubstrat für Darmbakterien sind. Und zwar für Darmbakterien, die wir gerne in der Mehrheit haben möchten in unserem Darm. Das sind zum Beispiel jetzt, es gibt ja sehr viele, aber wo man es schon weiß, sind die Milchsäurebakterien oder die Bifidobakterien. Und das Wachstum dieser zu unterstützen, das geht besonders gut durch lösliche Ballaststoffe. Und da sind wir wieder bei dem, dass das vor allem in Gemüse drinnen ist und vor allem in Vollkornprodukten, aber speziell jetzt wirklich in Gemüse und auch in Obst, ja, diese löslichen Ballaststoffe. Und darum ist es wichtig, da immer einen hohen Anteil in der Ernährung zu haben, abgesehen von vielleicht anfänglichen Unverträglichkeiten. Und diese löslichen Ballaststoffe oder Ballaststoffe generell werden ja vom Körper nicht als Energiequelle genutzt, im Sinne, wie es Eiweiß oder Fett oder Kohlenhydrate darstellen, sondern diese Ballaststoffe sind jetzt als reine Energiequelle für unsere Darmbakterien gedacht. Die bauen diese ab und dann entstehen sogenannte kurzkettige Fettsäuren. Und diese kurzkettigen Fettsäuren sind jetzt direkt die Nahrung für unser Darmepithel, für unsere Darmzellen. Und die werden dadurch gestärkt. Und man kann sich das so vorstellen, dass dadurch einfach eine gesunde Darmschleimhaut entsteht, die auch eine Barriere ist für die Durchwanderung der Darmschleimhaut, zum Beispiel von gewissen schädlichen Mikroorganismen oder Einflüssen. Und wenn die Darmbarriere, die Darmschleimhaut gestärkt ist, dann ist es im Grunde der beste Schutz bei entzündlichen Erkrankungen, ja, oder bei Veränderungen, wie es zum Beispiel auch beim Reizdarmsyndrom ist, da soll man auch die Darmschleimhaut gut stärken. Und eben bei diesen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das ist so das langfristige Ziel. Und das tut jedem Menschen gut. Also wir sind natürlich in der Klinik immer sehr krankheitsspezifisch mit diesen Fragestellungen unterwegs. Aber eine gesunde Darmflora ist für jeden gut. Und ist eine irrsinnig gute Prävention vor chronischen Erkrankungen.
Vielleicht noch, um kurz im Krankenhausbereich zu bleiben. Gibt es spezielle Ernährungsempfehlungen für Patienten mit Tumorerkrankungen oder auch für Kinder mit seltenen Stoffwechselerkrankungen?
Vielleicht zur ersten Frage mit den Ernährungsempfehlungen bei Tumorerkrankungen. Das ist natürlich gerade in der Klinik auch ein großes Thema bei uns. Wir betreuen sehr viele Patientinnen und Patienten auf der Universitätsklinik für Innere Medizin 3, also auf den onkologischen Stationen. Und es gibt im Grunde, das gleich vorweg, keine spezielle Diät, die man da jetzt einhalten sollte. Es gibt keine Krebsdiät, die irgendwie dazu führt, dass man eine Tumorerkrankung jetzt besser unterstützen kann. Ja, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, weil diese Krebsdiäten häufig, die propagiert werden, in eine Richtung gehen, die eher in eine einseitige Ernährungsvielfalt gehen. Und da ist die Gefahr einer Mangelernährung größer als einen Profit zu haben. Was man weiß aus wirklich zahlreichen Studien ist, wenn man an einer Tumorerkrankung leidet, ist es das Wichtigste, in einem guten Ernährungszustand zu bleiben. Also darauf zu schauen, dass man nicht Gewicht verliert. Und das ist natürlich auch wichtig, das frühzeitig zu wissen, am besten schon, wenn man die Diagnose erfährt und sich fragt, was kann ich jetzt unterstützend machen, dann ist vielleicht die beste Empfehlung zu sagen, schauen Sie, dass Sie nicht abnehmen, dass Sie wirklich ausreichend und gut und vielseitig ernährt sind. Und gerade Personen, die Übergewicht haben, neigen dann häufig dazu zu sagen, es schadet mir nicht, jetzt ein paar Kilo zu verlieren. Jetzt geht es quasi einfach und vorher musste ich mich plagen, aber das ist tatsächlich auch, wenn man Übergewicht hat, der ganz falsche Ansatz. Wir beraten da wirklich ganz intensiv drauf, die Kilos jetzt zu halten und nicht in der aktiven Erkrankung oder auch nicht während der Therapie Gewicht zu verlieren. Das ist auch gar nicht so einfach, das Gewicht hier wirklich zu erhalten und da kann man viele Dinge einsetzen, zum Beispiel einfach darf man bei einer Tumorerkrankung ruhig ein bisschen fettreicher essen. Ja? Man darf so dieses Verzicht auf Fett wirklich hintanstellen. Man weiß, dass es dann einfacher ist, das Gewicht zu halten. Natürlich soll man gute Fette verwenden. Man soll auch wirklich eiweißreich essen, sprich Milchprodukte einbauen, gerne auch pflanzliches Eiweiß durch Hülsenfrüchte, mehr Hülsenfrüchte, mageres Fleisch. Eier zum Beispiel, also diese Proteinaufnahme ist auch sehr wichtig, um die Muskelmasse zu erhalten. Und was wir unseren stationären Patientinnen und Patienten, sofern es ihnen möglich ist, auch immer gleichzeitig empfehlen, ist auch schauen, aktiv zu bleiben. Nicht im Sinne von Sport oder jetzt wirklich Dingen, die vielleicht im Krankheitszustand nicht mehr so optimal sind, dass man sich intensiv betätigt, aber Alltagsbewegung. Denn wenn man zum Beispiel viel Eiweiß zuführt, braucht man auch die Bewegung, um den Muskel wirklich zu erhalten und aufzubauen. Und ansonsten empfehlen wir den Betroffenen wirklich eine abwechslungsreiche Kost. Ja. Die eventuelle Diäten, die man bisher beachtet hat im Sinne von Blutfette oder vielleicht auch was Harnsäure betrifft, da gibt es ja auch Ernährungsempfehlungen, die geraten wirklich ein bisschen in den Hintergrund, weil wichtig ist es jetzt, einen guten Ernährungszustand zu erhalten, bis die Therapien abgeschlossen sind. Und wie gesagt, wenn es schwierig ist, dann begleiten wir eben da unsere stationären Patienten auch mit unterstützenden Maßnahmen. Was anderes ist vielleicht das Thema Prävention und Tumorerkrankungen. Da spielt es zum Beispiel schon eine Rolle, wenn man an Übergewicht leidet, dass man versucht, es langsam und sinnvoll zu reduzieren, ja. Und da ist es wichtig, einfach sich abwechslungsreich und bunt gemischt zu ernähren, im Sinne einer mediterranen Diät, wie wir es auch in der Einleitung schon gehört haben. das dürfte einfach einen sehr, sehr guten Effekt haben. Und man weiß auch zum Beispiel, dass vor allem verarbeitetes Fleisch, rotes Fleisch ungünstig ist. Da weiß man, dass das wirklich die Entstehung von Dickdarmkrebs zum Beispiel fördert. Also wir reden jetzt von Wurstwaren, geräucherten, gebückelten Sachen. Das darf man ruhig gut reduzieren und zugunsten eben mehr wirklich pflanzliche Lebensmittel, das ist so ein bisschen das Schlagwort, auch Hülsenfrüchte, gute Öle mehr verwenden.
Und zu den seltenen Stoffwechselerkrankungen bei Kindern, kann hier die Ernährung auch eine Rolle spielen?
Ja, bei den seltenen Stoffwechselerkrankungen spielt die Ernährung sogar eine sehr große Rolle, bei denen, die man mit Ernährung beeinflussen kann, weil es manches Mal tatsächlich die wichtigste Therapiesäule auch ist. Zu erwähnen ist hier zum Beispiel die Phenylketonurie. Das ist zum Beispiel eine Erkrankung, da wird man schon als Säugling direkt nach der Geburt, erfolgt ja dieses Screening auf seltene Stoffwechselerkrankungen mit dem Stich in die Ferse, das das Baby da bekommt. Eine kleine Blutprobe wird genommen und da kann man das schon feststellen, ob man an dieser Erkrankung leidet. Da ist zum Beispiel der Abbau einer ganz speziellen Aminosäure, also eines Eiweißbestandteils, gestört. Und diese Aminosäure muss man tatsächlich aus der Ernährung auch eliminieren, so gut es geht. Und die Kinder und auch die Eltern natürlich gemeinsam werden da intensiv beraten, wie sie denn das Eiweiß in der Ernährung reduzieren können. Dann sind natürlich im Säuglingsalter auch gewisse Supplemente notwendig, um diese Aminosäure quasi zu ersetzen. Und für unsere Hörerinnen und Hörer vielleicht nur als Hinweis, manches Mal liest man auf Kaugummis und so weiter, dieses Produkt enthält eine Phenylalaninquelle und dieser Hinweis muss zum Beispiel da draufstehen für Personen, die von dieser Phenylketonurie betroffen sind. Es gibt einen Süßstoff, das Aspartam, das diese Aminosäure enthält und das müssen Betroffene wissen, dass sie diesen nicht dabei haben dürfen. Also das wäre jetzt ein Beispiel für so eine seltene Stoffwechselstörung. Wir haben natürlich da mehrere Schwerpunkte durch das Young Hope Zentrum, das bei uns an der Kinder- und Jugendmedizin ja ein sehr großes Forschungszentrum ist, werden viele seltene Stoffwechselerkrankungen behandelt, zum Beispiel auch sogenannte Mitochondriopathien, wo die Zelle an sich, also Kraftwerkzelle, verschiedene Störungen hat, wo man spezielle Diäten versucht, um diese Erkrankungen besser zu therapieren. Oder zum Beispiel auch bei pharmakoresistenten Epilepsieerkrankungen im Kinder- und Jugendalter, da ist zum Beispiel eine Art der ketogenen Ernährung eine Therapiemöglichkeit, wo man wirklich durch hohen Einsatz von Fett und eine deutliche Reduktion der Kohlenhydrate in der Ernährung beobachten kann, dass die epileptischen Anfälle weniger werden. Also das sind dann schon sehr spezielle Diäten, die auch großes Wissen und spezifische Ausbildungen und Fortbildungen natürlich benötigen, um hier gut unterstützen zu können.
Stichwort gute Öle, gesunde Fette. Wir kommen vielleicht zum präventiven Aspekt der Ernährung. Als Diätologin werden Sie natürlich immer wieder zur gesunden Ernährung befragt. Bekannt ist die Mittelmeerdiät mit viel nativem Olivenöl, mit seiner Wirkung gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs. Und neuerdings wird im Zusammenhang damit auch zu Demenz geforscht. So hat eine frühe spanische Studie aus den 80er, 90er Jahren bereits gezeigt, dass sich das Risiko, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, um bis zu 30% reduziert, wenn man 25 Gramm Olivenöl am Tag zu sich nimmt. Dazu gehört dann auch eine gesunde Ernährung mit Obst, mit viel Obst und Gemüse und wenig rotem Fleisch. Wie ist hier der aktuelle Stand des medizinischen Wissens?
Ja, also diese mediterrane Ernährung ist tatsächlich eine Ernährungsweise, die sich generell als sehr positiv herausstellt. Diese Studie, die Sie ansprechen, war die sogenannte PREDIMED-Studie, die in Spanien gemacht worden ist. Und das waren zum Beispiel drei Untersuchungsarme, mediterrane Ernährung angeleitet durch Ernährungsfachkräfte. Der eine Arm war mit einer Flasche Olivenöl, wurde den Teilnehmern mitgegeben. Der zweite Arm war mediterrane Ernährung mit täglich 30 Gramm Nüsse zu essen. Und der dritte Arm war eher eine fettarme Ernährung zu propagieren, ohne Ernährungsberatung. Und am besten hat hier wirklich der Arm abgeschnitten, der wirklich größere Mengen Olivenöl verwendet hat. Wie Sie gesagt haben, man konnte das Herz-Kreislauf-Risiko um 30% reduzieren. Und diese Studie war insofern sehr spannend, weil man nicht rückwirkend die Daten ausgewertet hat, sondern das prospektiv beobachtet hat von über 7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, und über 4,8 Jahre war der Zeitraum. Und es war schon ein sehr eindeutiger Beweis, dass diese mediterrane Ernährung, also die Olivenölunterstützung war offenbar am besten noch dazu, aber generell diese mediterrane Ernährung einen sehr präventiven Effekt hat, aber auch therapeutischen Effekt offenbar in der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Gekennzeichnet ist diese mediterrane eigentlich durch einen hohen Anteil von antioxidativen und antiinflammatorischen Nährstoffen, sprich von Nährstoffen, die Entzündungen hemmen. Also wir sehen, dieses Entzündungsthema wiederholt sich. Und antioxidativ bedeutet, dass einfach schädigende Einflüsse, sogenannte freie Radikale, die immer wieder auf unseren Körper treffen, zum Beispiel durch Umweltgifte oder die wir auch mit der Ernährung einmal zuführen, zum Beispiel wenn man Fett sehr heiß erhitzt, dann wären das auch so schädigende Stoffe. Und Antioxidantien fangen diese schädlichen Einflüsse ab. Und Lebensmittel, die reich an diesen Nährstoffen sind, sind vor allem eben Gemüse wieder, also die vegetarische Kost in die Richtung. Früchte, das Olivenöl gehört dazu durch diese einfach ungesättigten Fettsäuren. Nüsse sind hier besonders wichtig auch in der mediterranen Ernährung, und Hülsenfrüchte. Das sind ja im Grunde, gerade die Nüsse und Hülsenfrüchte, jetzt Lebensmittel, die in unseren Breiten jetzt nicht so typisch sind, dass man die viel in der Ernährung hat. Und die mediterrane Ernährung, wenn man den Gesundheitsaspekt anspricht, dann darf man es auch nicht verwechseln mit der mediterranen Ernährung, die wir jetzt aus dem Urlaub kennen, vielleicht in Kroatien oder Italien, weil das ist auch schon eher so ein bisschen angeglichen an die westliche Diät. Also das sind nicht die großen Portionen Spaghetti und Pizza, sondern wirklich eine Kost reich an pflanzlichen Lebensmitteln. Wie gesagt, Nüsse, Olivenöl, auch Fisch, und eine Kost, die nur wenig Fleischanteil hat, ja, und wenn dann mageres, eher Hühnerfleisch. Und das ist so der Schwerpunkt. Auch Süßspeisen oder so fettzuckerreiche Süßigkeiten sind in der originalen mediterranen Ernährung eigentlich nicht so stark vertreten. Und was auch noch zur mediterranen Ernährung irgendwo dazugehört, ist der moderate Rotweingenuss. Rotwein hat sehr viele Polyphenole, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, die auch günstig wirken gegen Entzündungen. Und da ist aber natürlich die Gratwanderung wieder sehr schmal. Was ist moderat? Was ist zu viel? Was ist noch in Ordnung? Und da spricht man auch tatsächlich von einem Glas Wein maximal am Tag, weil man weiß, größere Mengen, und zum Beispiel wieder einen klaren Hinweis, dass das die Tumorentstehung fördert. Ja. Also mediterran ist bunt, abwechslungsreich, es ist alles erlaubt, aber der Schwerpunkt liegt auf der pflanzlichen Seite. Und das dürfte dieser günstige Effekt sein auf ganz viele Krankheitsbilder, die man weiß, auf ganz viele chronische Erkrankungen, die im Laufe des Lebens entstehen.
Also das Glas Weißwein und das Glas Rosé hat jetzt keine positive oder gar schädigende Wirkung?
Das Glas Weißwein oder Rosé hat auch Polyphenole enthalten, aber man weiß, dass Rotwein wahrscheinlich die vierfache Menge hat. Ja, von dem her hebt man den Rotwein da einfach noch einmal hervor, weil der da noch günstiger wirkt. Aber wenn man jetzt gerne Weißwein trinkt, dann glaube ich, muss man jetzt nicht den Wein wechseln, weil wichtig ist eben die Menge noch, dass man einfach bei einer kleinen Menge von ein Glas Wein wäre es für Frauen, Männer haben da ein bisschen dürfen ein bisschen mehr trinken, die haben einfach mehr Muskelanteil, sind größer, da sagt man bis zu 2 Gläser Wein. Oder was man weiß, ist, dass anderer Alkohol, zum Beispiel Bier oder auch Spirituosen, diesen günstigen Effekt eben nicht haben. Also der Wein wäre schon das, was man da hervorheben kann.
Dann ist ja jetzt das Intervallfasten in aller Munde, dass man, wenn man zum Beispiel 16 Stunden nichts isst, die Autophagie der Zellen, die Müllabfuhr der Zellen sozusagen in Gang setzt. Ist das so richtig oder ist man da mit 12 Stunden auch schon gut dabei?
Also der Autophagie-Prozess ist auch ganz was Spannendes. Wie Sie sagen, 16 Stunden wäre optimal, damit dieser Prozess beginnt, aber er startet nach 12- bis 13-stündigen Fasten, beginnt dieser Prozess. Und Autophagie bedeutet eigentlich so ein Selbstreinigungsprogramm, das die Körperzelle beginnt. Also nach einer längeren Fastenphase wird quasi in der Zelle aufgeräumt, jetzt so einfach gesprochen. Da kommen Prozesse in Gang, dass Stoffwechselendprodukte abgebaut werden, auch zum Teil wiederverwertet werden. Und auch ein spannender Prozess ist, dass möglicherweise Körperzellen, die entarten würden, auch frühzeitig erkannt werden und dieser Zelltod, dieser entarteten Körperzellen auch gefördert wird, also auch ein präventiver Effekt. Und die Autophagie dürfte ein ganz wichtiger Prozess sein für die Zellerneuerung, für die Zellregeneration. Und das dürfte so ein Effekt sein, weil das intermittierende Fasten ja immer wieder auch beworben wird, der sich positiv auswirkt. Also sprich einfach eine längere Phase, in der man nichts isst von mindestens 12 Stunden. Was natürlich bedeutet, dass ich entweder auf ein Frühstück verzichte oder auch auf ein spätes Abendessen verzichte, damit man auch diese Zeit des Nichtsessens wirklich schafft, muss man im Grunde eine Mahlzeit auslassen. Es gibt aber auch andere Fastenmethoden, sage ich jetzt, wo man zum Beispiel intermittierendes Fasten so betreibt, dass man an 2 Tagen kaum etwas isst oder man sagt auch maximal 500 Kalorien zuführt und an 5 Tagen dann ohne Einschränkung essen kann. Also das ist auch, startet den Autophagie-Prozess an diesen Fastentagen natürlich auch. Ist sicher noch ein spannendes Forschungsfeld, aber natürlich bisher recht spannende Ergebnisse, wo man sagt, dieses nicht ständig Essen hat schon Vorteile. Oder das längere Zeit einmal nichts essen. Es ist ja eigentlich das, was uns evolutionsbedingt ja auch nahe liegt. Weil dieses Snacking, das heute natürlich bei vielen üblich ist, entsteht auch dadurch, dass Nahrung überall und schnell verfügbar ist. Also man muss ja auch nur an den Arbeitsplatz vielleicht denken, wenn man in einem Büro ist und dann nimmt jemand einen Kuchen mit oder Schokolade mit oder eine Jause mit. Man hat ja sehr schnell das Essen immer verfügbar. Und der Arbeitsalltag macht es auch für viele Menschen so, dass nämlich das Abendessen die wichtigste Mahlzeit ist, weil man gemeinsam essen kann. Und es ist gar nicht so einfach, diese 12, 14, 16 Stunden wirklich zu finden, wo man einmal Nahrungspausen hat. Und das mehr bewusst zu machen, ist sicherlich ein guter Ansatz mit dem Hintergrundwissen, was man jetzt von der Autophagie auch schon weiß.
Kann uns Ernährung jung erhalten?
Ja, das ist natürlich die spannende Frage, das wünschen wir uns alle. Wie gesagt, dieser Autophagie-Prozess dürfte da eine Rolle spielen. Allerdings, ob die Ernährung wirklich in diesem Sinne jung hält, ich glaube, da ist die Wissenschaft noch nicht so weit. Da gibt es schon aus dem Tierversuch, weiß man, dass Mäuse, die länger fasten, tatsächlich auch länger leben. Aber wir sprechen hier vom Tierversuch und können das noch nicht für den Menschen bestätigen. Ich glaube, wenn wir uns mit dem Aspekt länger leben oder kann Ernährung uns jung halten befassen, dann muss man das viel breiter denken und tatsächlich schon damit beginnen, was auch im Mutterleib in der Schwangerschaft passiert, dass man sich in der Schwangerschaft gut und abwechslungsreich ernährt, weil über die Nabelschnur kommen natürlich auch diese Nährstoffe zum Kind. Ein wichtiger Aspekt zum Beispiel ist das Stillen an sich, dass wenn es möglich ist, ohne natürlich, dass es Stress bedeutet für die Mutter, das ist immer sehr wichtig, dass das Stillen sehr einen präventiven Effekt hat, auch im Sinne des Aufbaus eines gesunden Darmmikrobioms, einer gesunden Darmflora. Und was man auch weiß, ist, dass die ersten 1000 Lebenstage, also da spricht man von den ersten 3 Lebensjahren, sehr prägend sind für was unsere Gesundheit betrifft, ja, was die Lebensmittelvielfalt betrifft, die man in dieser Zeit lernt und was sich da im Körper an Strukturen aufbaut. Ja. Diese Prägung der ersten 1000 Tage dürfte ganz was Wesentliches sein, auch in Hinsicht auf Prävention von Übergewicht zum Beispiel. Und dann spielt natürlich eine Rolle, wie ernähre ich mich im Heranwachsen innerhalb der Familie? Was gibt es da für Vorbilder? Ja? Abwechslungsreich, vielseitig, pflanzlich betont oder eher einseitig? Und dann kann man das natürlich mit dem Hintergrundwissen, wo wir jetzt schon viel geredet haben, mit löslichen Ballaststoffen, mit Darmflora unterstützen, mit präventiven Aspekten aus der mediterranen Ernährung wie Olivenöl oder sekundäre Pflanzenstoffe, kann man das weiterführen. Und ich glaube, dass das momentan der beste Ansatz ist, wenn man sagt, man möchte jung bleiben und mit der Ernährung, aber messbar ist es in dem Sinn jetzt auch nicht, ja. Und ich glaube, ganz wichtig ist einfach auch ein aktiver Lebensstil. Also man kann ja die Ernährung nicht von der Bewegung loskoppeln. Ja? Und es ist auch meistens so, wenn man sich mit gesunder Ernährung beschäftigt, ist man meistens auch körperlich aktiv. Und das ist mindestens genauso wichtig. Eine große Rolle spielt Stressreduktion. Einiges an Stress kann man gar nicht so beeinflussen wie psychosozialer Stress. Das ist meistens ein schwierigeres Thema mit schwierigen Lebenssituationen. Aber Stress durch Arbeitsüberlastung und so weiter, da hilft natürlich Achtsamkeitstraining. Und ich glaube, dieses Thema jung erhalten muss man sehr breit sehen. Und da gehört einfach insgesamt der aktive Lebensstil dazu.
Wir haben gehört, dass die Ernährung großen Einfluss sowohl beim kranken als auch beim gesunden Menschen hat. Dass die mediterrane Diät immer noch zum gesündesten gehört, dass man seinem Körper gönnen kann. Wir haben Interessantes zur Darmflora und viel mehr gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie bei unserem Podcast dabei waren. Ich freue mich, Sie demnächst wieder auf dem Podcast-Kanal der Salzburger Landeskliniken begrüßen zu dürfen.
Der Podcast der Salzburger Landeskliniken.